Wir haben am Donnerstagabend mit Epheser 5 begonnen und jetzt schließt sich sozusagen der Kreis Epheser 6, 1 bis 4. Diesen Abschnitt hat man früher mal die christliche Haustafel genannt, schon lange her. Aber wir sehen, der Apostel Paulus hatte vom Herrn auch etwas empfangen für die Ehen und für die Familien, für die Kindererziehung. All diese Themen werden in der Schrift behandelt. Wir lesen also Epheser 6, 1 bis 4. Da sagt uns die Schrift: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Es gab also Kinder in der Gemeinde in Ephesus, genau wie in Wulfen. Denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ein kurzer, aber inhaltsreicher Text. Ihr Lieben, wenn wir in diese Welt schauen, die Gott, unser Schöpfer, gemacht hat, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass es ein Gott sein muss, der einen gewissen Sinn für Ordnung hat. Das sehen wir, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat seine Ordnung und Gefüge. Das sehen wir noch besser, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber trotzdem sehen wir, alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Und dieser Gott hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet. In Ehe, Familie, Gemeinde und Staat. Wir sprechen von Schöpfungsordnungen. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Die kommt noch aus dem Paradies. Der Staat ist eine Erhaltungsordnung, weil ohne staatliche Ordnung kein Zusammenleben mehr möglich ist, dann wäre Anarchie. Es ist eine Erhaltungsordnung. Gott hat also Ordnungen gegeben. Und in einer Familie, die Gott und seine Ordnungen ernst nimmt, wichtig nimmt, ist Christus Haupt des Mannes und Herr der Familie. Er ist sozusagen das Oberhaupt der Familie, Christus. Und das ist sehr wichtig für uns Männer, ihr lieben Männer und Väter und angehenden Väter. Wir können nur gute Väter sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen. Immer wenn Menschen nicht mehr unter einer Autorität standen und stehen, dann wird es gefährlich. Dann werden sie Tyrannen, Despoten, Diktatoren und was sonst noch. Dann wird es immer gefährlich, wenn Menschen nicht mehr unter Autorität stehen. Christus, Herr der Familie, der Mann wird in der Bibel Haupt der Frau genannt und er ist natürlich die erste Autorität der Kinder. Haupt der Frau, muss ich noch einmal sagen, heißt nicht Familienpascha, der sich bedienen lässt von allen, der sich Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lässt, sondern der ein dienender Leiter seiner Familie ist. Ein dienender Leiter. Er liebt seine Familie, er versorgt sie, er schützt sie, er führt sie. In dem Sinn Haupt. Die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt und sie ist die zweite Autorität der Kinder. Gehilfin klingt in unseren Ohren nicht besonders attraktiv. Wer möchte schon gerne eine Gehilfin sein? Was ist denn das, bitteschön? Aber ich darf euch sagen, dass es auf keinen Fall negativ gemeint ist in der Schrift. In 1. Mose 2, 18, wo dieses Wort zum ersten Mal gebraucht wird, nämlich für Eva als Gehilfin Adams, finden wir dieses Wort. Und an anderen Stellen des Alten Testaments gebraucht Gott dasselbe Wort für sich. Gott nennt sich nicht eine Gehilfin mit der weiblichen Endung, aber einen Gehilfe. Dasselbe hebräische Wort gebraucht er. Und was, das sehen wir, das kann nicht negativ gemeint sein, wenn Gott es für sich selbst verwendet. Was ist denn daran negativ, wenn eine Frau für ihren Mann eine Hilfe oder Gehilfin sein möchte? Paulus wollte gerne der Gehilfe der Freude der Korinther sein. ich möchte gerne heute Morgen euer Gehilfe sein. Was um alles in der Welt ist daran negativ? Welche Gedanken sind da in unsere Hirne gekommen? Das riecht doch aber ganz stark nach Emanzipationsbewegung, ja? Oder sonstige trübe Quellen, aus denen wir da gefischt haben. Und das ist der Geist, der uns umgibt in dieser Welt natürlich. Also die Frau Gehilfin des Mannes und zweite Autorität der Kinder. Und die Kinder sind den Eltern gehorsam. Ja, wenn der Papa zu Hause ist und mal die Stimme hebt oder sogar mal mit der berühmten Faust auf den Tisch haut, dann wissen die Kinder, was geschlagen hat. Aber muss man auch der Mama gehorchen? Oh ja, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Das ist Papa und Mama. Und ich habe Kinder kennengelernt, die hatten sogar nicht gläubige Eltern. Und sie waren schon zum Glauben gekommen, mit 7, 8, 9 Jahren. Und sie wollten ihren Eltern gehorchen, so weit wie immer möglich. Nur wenn Eltern etwas verlangen, was gegen Gott geht, dann ja, sollten Kinder dann auch da nicht gehorchen. Aber das ist natürlich sehr schwer für Kinder, das zu unterscheiden. Trotzdem, grundsätzlich gehorchen. So, bis jetzt habt ihr alle ganz brav zugehört, noch niemand hat protestiert, sind keine Tomaten und Eier geflogen, aber ich traue der Sache nicht so ganz. Da ging es nämlich auch mal einen Redner so, der sprach über diese Dinge, alle saßen brav da und nickten, aber er dachte, meine Pappenheimer, ich will mal sehen, wie das so aussieht. Dann sagt er zu ihnen, morgen früh, wenn wir uns hier wieder versammeln, dann setzen sich doch mal bitte alle Ehepaare, wo sich die Frau freiwillig ihrem Mann unterordnet, auf die rechte Seite hier im Saal. Und die, wo das noch nicht so ist, die setzen sich mal bitte nach links. Entschuldigt alle, die ihr hier links sitzt. Er war sehr gespannt. Er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traut er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterordnete, saß nur ein einziges Ehepaar, alle anderen links. Dann sagt er zu dem Mann, der da drüben saß mit seiner Frau, ja sag einmal, wie hast denn du das fertiggebracht, dass ihr da drüben sitzt? Dann sagte er, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. Junge, Junge, Junge. Liebe Brüder, nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht. Oder wie mir mal eine Frau gesagt hat, in unserer Ehe habe immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz, so kann das auch aussehen, ja? Wir wollen das leben, ihr Lieben. Das ist biblisch weise, diese Ordnung. Was wir hier sehen, ist nur eine Struktur, nur ein Skelett, ein Knochenbau. Das ist zu wenig. Damit alleine kann man nicht Familienleben führen. Da fehlt noch Fleisch und Blut und Sehnen und Muskeln und Nerven und noch viel mehr. Das kommt noch, aber ohne Skelett könnte ich jetzt hier nicht stehen und euch dienen. Man braucht eine Ordnung, einen Halt, eine Struktur und dann kommen weitere Dinge dazu. Paulus entfaltet dann hier in Epheser 6, 1 bis 3 einen sogenannten Kreis des Segens. Diese Formulierung habe ich mal gehört von dem amerikanischen Autor Ted Tripp, den wir als Konferenzredner hatten, der Bruder von Paul David Tripp, dessen Buch ich euch gleich noch zeigen werde. Ted Tripp hat von einem Kreis des Segens gesprochen und er sagt, hier nach Epheser 6, wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Was ist der Unterschied zwischen Gehorchen und Ehren? Ein großer. Gehorchen müssen Kinder mindestens so lange, wie sie ihre Füße unter dem berühmten elterlichen Tisch strecken. Und das Brot essen, das der Papa verdient hat, und die Getränke trinken, die der Papa verdient hat, und die Luft atmen, die der Papa verdient hat. Ja, so lange muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das ist nun einfach so. Wer sagt, nein, das will ich jetzt nicht mehr, bitteschön, der soll mal auf eigenen Füßen stehen und mal selbst sehen, wie teuer das Leben ist und so weiter. Aber solange man zu Hause ist, muss man sich an die Spielregeln halten. Natürlich wird ein 19-jähriger Sohn nicht mehr genauso behandelt wie ein 11-jähriges Mädchen, das ist doch klar, dem Alter entsprechend, aber grundsätzlich schon. Gehorchen. Ehren hingegen hört niemals auf. Solange unsere Eltern oder ein Elternteil leben, wollen wir sie ehren. Ehren heißt, sie hochachten, sie schätzen, sie lieben, sie versorgen. Es sind unsere Eltern. Man hat nur einen Vater und eine Mutter auf dieser Erde. Und Ehren hört niemals auf. Auch wenn sie gebrechlich oder dement geworden sind, heißt das nicht, dass wir nicht mehr sie ehren sollten. Dann verspricht Gott Wohlergehen, langes Leben und Segen. Jetzt fällt euch wahrscheinlich sofort eine Familie ein, die einmal ein Kind verloren haben. Wie ich gestern schon erzählte, auch wir vor der Geburt, manche nach der Geburt. In unserer Gemeinde ist vor einigen Jahren etwas sehr Schreckliches passiert. Ein 5-jähriges Mädchen beim Spielen auf der Straße, vom Lastwagen überfahren und sofort tot. Jetzt Vorsicht, ja nicht den Rückschluss ziehen, aha, dieses Mädchen hat die Eltern nicht geehrt, darum musste es so früh sterben. Einmal, wer von uns wäre noch am Leben, wenn Gott so handeln würde? Und was wäre dieses Denken schrecklicher als das der Pharisäer in der Bibel? Nicht so denken, das ist kein biblisches Denken, solche Rückschlüsse ziehen. Das ist griechische Logik, nicht biblisches Denken. Wir lassen das so stehen und wenn Gott in seiner Weisheit auch einmal ein Kind wegnimmt, einen Jugendlichen, einen Erwachsenen, das passiert, dann bleibt die Wahrheit trotzdem bestehen. Es heißt aber auch, wenn das der Kreis des Segens ist, vor allen Dingen, wenn man in einem Elternhaus aufwachsen darf, wo die Eltern den Herrn kennen und lieben, ihm dienen, ihm ehren mit ihrem Leben. Auch wenn sie das nicht perfekt tun, auch wenn sie Menschen sind, die Fehler machen können und versagen können. Trotzdem ist das ein großer Segen. Wenn man allerdings ausbricht aus diesem Kreis, mit 14, 16, 18, wann immer, wenn man ausbricht, bewusst eigene Wege geht, meistens machen das dann Kinder aus gläubigen Elternhäusern zunächst mal so mehr oder weniger heimlich. Sie hinken auf beiden Seiten, sie führen ein Doppelleben, in der Gemeinde fromm und im Elternhaus. Aber wenn die Eltern wüssten, was sie mit ihren Freunden alles treiben, wo sie rumturnen und so weiter im Internet und auf, bei anderen Gelegenheiten. Ja, meistens so eine Zeit lang ein Doppelleben, bis sie irgendwann ganz auf die eine oder andere Seite treten. Dann ist man in großer Gefahr, wenn man das Evangelium kennt aus dem Elternhaus. Und wenn man in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, kennt man das Evangelium. Man weiß von der Liebe Gottes, man weiß von der Liebe des Heilands, der sich hingegeben hat für uns am Kreuz. Man lebt in großer Gefahr, denn manchmal verunglücken Jugendliche im Leichtsinn. Mehrere meiner Klassenkameraden, mit denen ich in der Schule war, haben sich totgefahren mit dem Auto, ja. Die sind nicht mal 20 Jahre alt geworden. Und mir wäre das auch beinahe passiert. Mehrmals bin ich dem Tod von der Schippe gesprungen. Und da ist man in großer Gefahr. Und die Eltern beten. Und die Eltern ringen um das Kind. Und die Eltern weinen manchmal Nächte durch. Und Gott in seiner Gnade, er wirkt dann an solchen Kindern. Er diszipliniert, heißt er erzieht. Durch Misserfolg, durch Krankheit, durch Versagen, durch Nöte, durch ein leeres Herz kann Gott auch erziehen. Er arbeitet an diesen Kindern, die doch alles wissen und meistens rebellieren, sich sträuben gegen das, was die Eltern an Werten vorgelebt und verkörpert haben. Und Gott in seiner Gnade kann die Kinder zurückbringen in den Kreis des Segens. Ihr Lieben, ich sage das aus zwei Gründen. Einmal, sollte jemand heute Morgen hier sein, unter uns, der das Evangelium genau kennt, aber noch nicht im Kreis des Segens ist, eben nicht mehr, weil er ausgebrochen ist, du darfst nicht mit Gottes Gnade spielen, mein lieber Freund. Das geht nicht. Gott ist kein Hampelmann. Man darf mit seiner Gnade nicht spielen. Aber ich sage es noch mehr für die Eltern, die hier sind, die vielleicht um eines ihrer Kinder noch bangen oder um mehrere oder Großeltern, die für Enkelkinder bangen, hört nicht auf zu beten. Es gibt viele Beispiele, da waren Eltern gestorben und noch nicht richtig kalt unter der Erde. Dann haben sich ihre Kinder bekehrt. Ich kenne so ein Beispiel, ein ganz leibhaftiges. Und darum wollen wir nicht aufhören, für unsere Kinder zu beten. Sie bleiben unsere Kinder, auch wenn sie eigene Wege gehen. Wir wollen sie immer lieben, auch wenn sie in andere Gemeinderichtungen gehen, dann bleiben sie doch unsere Kinder und wir wollen sie lieben und immer für sie da sein als Eltern. Paulus fährt fort und spricht direkt uns Väter an und sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. In der Elberfelder Bibel, die ich hier aus Überzeugung verwende, klingt das ein bisschen streng. Ja, Zucht und Ermahnung klingt sehr streng, aber so streng ist das gar nicht gemeint. Da kann auch mal Strenge mit dabei sein. Gott kann auch streng sein zu seinen Kindern. Aber auch wir als Väter, das soll bedeuten, ich übersetze es mal in meine Worte, zeigt euren Kindern, wer und wie Gott ist. Das ist hier ausgedrückt. Zeigt euren Kindern, wer und wie Gott ist. Wir wollen uns nicht ablenken lassen, da passiert nichts. Da ist nur ein Papa zugange mit seinem Kind, ja, der versorgt das gut, da passiert nichts. Das heißt, ihr Lieben, wenn wir zeigen wollen, wer und wie Gott ist, dann wird unser Vater sein ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen. Die Vorstellung, die Kinder von Gott bekommen. Das kann alles wieder korrigiert werden durch die Gnade Gottes, wenn wir als Väter kein besonders gutes Vorbild waren. Das kann korrigiert werden, aber es ist immer ein langer Weg, bis etwas heil geworden ist, was vorher kaputt gegangen ist. Das ist immer ein langer Weg. Und darum stimmt das, was hier steht. Wenn ein Kind im Alter von 3, 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal versteht, Gott im Himmel, den ich nicht sehen kann, ist ein Vater. Welche Vorstellung hat das Kind von einem Vater? Es denkt zunächst mal 1:1, Gott ist so wie mein Papa. Und am Anfang glauben das Kinder wirklich, ja. Der Papa könnte alles wieder ganz machen, was sie kaputt gemacht haben. Und er könnte sie überall auffangen, wo sie runterspringen. Am Anfang haben sie so ein Urvertrauen, ja. Sie denken, Gott ist so wie mein Papa und mein Papa wie Gott. Später relativiert sich das dann und sie lernen zu differenzieren. Und trotzdem prägen wir ein Stück das Gottesbild unserer Kinder. Ich muss das konkreter machen. Nehmen wir an, die Kinder haben zu Hause so einen rauen Vater. So einen kleinen Familientyrann, ja, der alle anschreit und wo ständig die Mama und die Kinder zittern vor ihm und jeder, der in seine Nähe kommt, muss aufpassen, dass er keine verpasst kriegt. Wenn sie mit so einem Vater aufwachsen, der trinkt und andere Dinge macht, das ist natürlich schwer. Da kriegt man eine Hypothek mit in sein Leben. Da kann dann so ein Rückschluss kommen, oh Gott im Himmel ist auch so ein Tyrann. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht plötzlich einen Schlag versetzt kriege. Und so ist Gott nicht. Da spiegelt der irdische Vater ein Zerrbild von Gott wider. Oder, noch ein Beispiel, das Gegenteil. Der Papa ist so ein wachsweicher Waschlappen, entschuldigt den Ausdruck, der zu Hause nichts zu melden hat, weil die Mama das Regiment führt. Dann könnten Kinder so den Gedanken entwickeln, ach Gott im Himmel ist auch so ein Schwächling, auf den kann ich gut und gerne verzichten, den brauche ich nicht für mein Leben. Oder noch ein Beispiel, der Vater fehlt. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen, der fehlende Vater, weil er total aufgefressen wird durch Beruf, Karriere, Hobbys, Ehrenämter und Gemeindearbeit und zu Hause nicht mehr zu sehen ist. Ihr Lieben, in dem Prioritätenkonflikt stehen wir alle. Ich auch, jeder von uns. Kinder wissen, dass der Papa arbeiten muss. Das akzeptieren die total. Aber was ist denn am Feierabend, abends, am Wochenende, in den Ferien und so weiter, wenn er dann auch weg ist, dann könnten Kinder schließen, Gott im Himmel liebt mich auch nicht, der ist so wie mein Papa, der hat kein wirkliches Interesse an mir. Merken wir, da sind wir natürlich in einer Verantwortung, in einem inneren Kampf. Unser Gottesbild prägt ein Stück weit, unser Vatersein prägt ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Und wir wollen das positiv prägen. Hier ist eine schöne Aufgabe. Wir können unseren Kindern zeigen, wer und wie Gott ist. Das kann die Mama nicht so gut wie der Papa. Darum spricht Paulus hier unsere Vaterschaft an. Er sagt hier, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6,4. Im Kolosserbrief, den schreibt er etwa zur gleichen Zeit, vom selben Ort, fängt er genauso an, ihr Väter reizt eure Kinder nicht, wie oben. Damit sie nicht mutlos werden, fährt er dann aber fort. Damit sie nicht mutlos werden. Wie können denn Väter, Klammer auf, und Mütter ihre Kinder mutlos machen? Was wir doch gar nicht wollen. Wir wollen ja das Gegenteil. Kinder brauchen im Lauf ihres Lebens tonnenweise Vitamin E. Ermutigung. Vitamin E. Nämlich, wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Schule kommen. Habt ihr vergessen, was das für ein Einschnitt ist im Leben, wenn man in die Schule kommt? Jeder von uns kann sich an seinen ersten Schultag erinnern, oder nicht? Wenn man 120 Jahre alt ist, weiß man das noch. Und von daher, wenn man die Schule wechselt, wenn man in die Berufsausbildung eintritt, sogar wenn man heiratet, braucht man Ermutigung. Immer wenn etwas Neues beginnt im Leben, ein neuer Abschnitt, brauchen Kinder ganz besonders viel Ermutigung von ihren Eltern. Auch vom Papa. Und auch in der Schule und in den vielen Herausforderungen bei Prüfungen und dergleichen mehr. Wir wollen unsere Kinder nicht mutlos machen. Wir wollen das Gegenteil. Aber wie würden wir denn das erreichen, wenn wir jetzt mal in einer ironischen Umkehrung so fragen? Wie machen Eltern ihre Kinder mutlos? Wenn sie zum Beispiel immer wieder ihr Versprechen brechen. Wer von uns will behaupten, dass ihm das noch nie passiert wäre, ein Versprechen zu brechen? Aber wenn das immer wieder geschieht, ja, dann denken Kinder, ach, mein Papa, der sagt immer nur leere Worte. Heute Abend, am Wochenende, in den Ferien, am Sankt-Nimmerleins-Tag wird er irgendwann mal Zeit haben für mich, denken sie dann, ja? Oder die Mama, wenn die das macht. Wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen Kindern vergleichen, das machen manche Eltern so gerne. Vor allem, wenn sie eine große Familie haben. Da ist nämlich meistens ein oder zwei Musterkinder dabei und die Schwächeren werden immer mit den Musterkindern verglichen. Wisst ihr, wie Musterkinder aussehen? Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten. Das sind Musterkinder, ja. Und manchmal gibt es in der Familie, in der Gemeinde so eine Musterfamilie. Alle wie aus dem Ei gepellt. Und dann werden die armen Kinder immer mit diesen verglichen. Seid mal vorsichtig mit den Musterkindern. Seid mal ganz vorsichtig. Ich kannte so eine Familie. 6 Kinder, kennen Sie immer noch. 6 Kinder, die ältesten beiden Musterkinder. Das dritte, ein schwarzes Schaf. Auf dem haben sie immer rumgehackt. Die Eltern und die ganze Geschwisterschar, immer auf dem rumgehackt. Das war vor 15 Jahren. Das war nur eine Momentaufnahme. Heute sieht es ganz anders aus. Die ehemaligen Musterkinder, bei beiden die Ehe geschieden. Die Älteste könnt ihr im Internet anschauen, wie sie Bauchtanzkurse gibt, lieber nicht. Ja, und das ehemalige schwarze Schaf, der steht heute so da und geht so einen Weg mit dem Herrn. Seien wir mal vorsichtig mit unseren Musterkindern. Auch unsere sind noch nicht über dem Berg. Ihr habt sie gesehen, ja, auf dem Bild. Die sind noch nicht über dem Berg. Wenn sie ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen, das machen manche Eltern auch am laufenden Band, ja. Oh, bist du blöd? Kapierst du das nicht? Was bist denn du für einer und eine, ja? So reden sie immer wieder mit ihren Kindern und auch vor Fremden. Ich bin auch immer wieder mit Amerikanern zusammen. Die machen nicht alles richtig. Aber hier, da habe ich echt was gelernt von denen. Das machen die nicht. Das machen die nicht. Die gehen immer, wenn die ein Kind ermahnen müssen, mit dem raus und 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, egal wie lange das dauert. Und dann kommen die wieder und dann ist das Kind ganz aufgeräumt, ohne dass da was Schlimmes passiert ist. Ja. Die machen das nicht vor Fremden. Habe ich lernen müssen bei denen und musste ich erkennen, habe ich auch falsch gehandelt, wenn man Kinder vor Dritten bloßstellt. Wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen, ignorieren, das ist natürlich ganz schlimm, wenn sie auf- und untergehen im Beruf und all diesen Dingen, die ich schon aufgezählt habe, und die Kinder laufen so nebenher, ja, müssen irgendwie selber sich das Essen warm machen in der Mikrowelle und haben keinen Ansprechpartner, weil die Eltern einfach keine Zeit haben. Total die Kinder vernachlässigen. Wenn sie ihr Kind immer wieder herabwürdigen, herabwürdigen heißt eben fertig machen mit Worten. Oh, was bist denn du für einer, ja? Du bist ja bloß ein Junge. Wir wollten lieber ein Mädchen haben. Und du bist ja nur ein Mädchen. Du wir wollten lieber einen Junge haben und so weiter. Solche Killerphrasen, das darf gar nicht über die Lippen von christlichen Eltern kommen. Überhaupt nicht. Manche Eltern machen das immer wieder, vor allem Väter. Und das Allerschlimmste wäre, ich habe früher das gar nicht erwähnt, aber ich muss das erwähnen, egal wo ich hinkomme. In letzter Zeit hatte ich immer wieder Mädchen und Frauen vor mir, die vom eigenen Vater missbraucht worden waren oder von irgendeinem Onkel in Anführungsstrichen. Und sowas geht überhaupt nicht. Da würde ich mir lieber beide Hände abhacken, als so etwas zu machen. Das geht überhaupt nicht. Und wer sowas erlebt hat, der muss sich offenbaren, der muss das aussprechen, der muss jemand ansprechen, dem er vertraut. Ja? Und es gibt sicher noch weitere Punkte, aber ich will es mal dabei belassen. Sonst machen wir die Welt so dunkel, dass wir keine Kerze mehr ankriegen. Ja? Das will ich nicht. Also wir sehen, es gibt viele, viele Dinge, wie Eltern ihre Kinder mutlos machen können. Und wir wollen das Gegenteil. Wir wollen doch Kinder ermutigen und sie fördern. Und sie sollen so viel Gutes, Wertvolles mit in ihr Leben bekommen, wie nur möglich. Was soll dieses Holzfass hier? Das ist ein schönes Bild. Martin Luther, der hat so kernige Aussprüche manchmal getätigt. Da kann man echt was lernen von ihm. Manche, die sind mit ihm auf Kriegsfuß, weil er auch ein paar Sachen falsch gemacht hat. Klar hat er Dinge falsch gemacht, aber deswegen darf man trotzdem von ihm lernen. Ja? Hier, da sagt er, eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt, so ein Holzfass. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Nehmen wir an, da wäre zuerst Essig reingekommen, saurer Essig. Und nachher willst du süßen Apfelmost reinfüllen. Ja, wer macht das? Ausräuchern, ausschwefeln. Es geht, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Besser wäre, da würde gleich süßer Apfelmost reinkommen. Dann kann man sogar hinterher Essig reinfüllen. In der Reihenfolge geht es. Ja? Also Luther will sagen, welchen ersten Geruch, welche Prägung bekommen unsere Kinder zu Hause im Elternhaus mit? Können sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes kennenlernen? Den Heiland? Die Charaktere der Bibel? In der Bibel gibt es so hervorragende Charaktere, Männer und Frauen, ja, die man Kindern vorstellen kann, wo sie etwas mitnehmen können. Oder hören sie nur ständig Streit und Scheidungsdrohungen und geht es immer nur um weltliche Dinge, um Sport und Unterhaltung und Aktienkurse den ganzen Tag und solche Sachen. Da sind viele Kinder verurteilt, in einer solchen Atmosphäre aufzuwachsen. Und darum, lasst uns achten auf die Atmosphäre zu Hause in unseren Häusern, dass da noch Lieder gesungen werden, dass da die Bibel ihren Platz hat. Die Bibel muss in Reichweite sein von dem Platz, wo der Vater sitzt, in der Küche oder Esszimmer. Die Bibel in Reichweite und ihren Platz und Spiele, dass noch Spiele gemacht werden mit den Kindern. Wir machen heute noch manchmal mit unseren Kindern Spiele. Wenn die beide zu Hause sind, sonntagabends, das kennen die von früher, Sonntagabend war unser Familienabend. Da haben wir zuerst gegessen und dann miteinander eine Andacht gehabt, eine Stunde Bibelarbeit oder irgendein Thema mit den Kindern durchgearbeitet und anschließend Spiele. Uno, Skippo und was es da alles gibt. Ja? Und das machen wir heute noch manchmal. Und da haben wir großen Gaudi dabei, ja, großen Spaß. Und das schätzen wir sehr. Eltern können ihre Kinder natürlich sehr positiv prägen. Nach einer soziologischen Studie an Kindern in unserem Nachbarland England kam heraus, dass nur jeder Zwölfte sich von den religiösen Überzeugungen der Eltern abwendet. Das ist jetzt ganz allgemein. Das heißt auch, wenn die Eltern Hindus sind, nur jedes zwölfte Kind wird nicht Hindu werden. Und wenn die Eltern Moslems sind, jedes zwölfte Kind statistisch gesehen wird davon ausbrechen und einen anderen Weg einschlagen. Und wenn die Eltern Christen sind, ist die Chance sehr groß, ich rede jetzt nur mal menschlich, dass auch die Kinder den Weg gehen. Allerdings, das hat eine Schattenseite. Wenn Eltern ihren Glauben nicht überzeugend leben, das gilt für die Hindus und für die Moslems, aber erst recht für uns. Wenn wir unseren Glauben als Eltern nicht überzeugend leben, unsere Kinder wollen nicht perfekte Eltern sehen. Sie wollen authentische Eltern sehen, die immer so leben, zu Hause genauso wie in der Gemeinde, am Arbeitsplatz so wie in der Gemeinde. Echt, nicht irgendwie verbogen. Dann ist die Chance, menschlich gesprochen, sehr groß. Aber bitte macht daraus keinen Automatismus. Ich habe Eltern kennengelernt, die sind schreckliche Wege gegangen. Und die Kinder sind trotzdem ganz, ganz treue Nachfolger des Herrn geworden. Ich habe andere Eltern gesehen, die haben vorbildlich gelebt, in vielerlei Hinsicht, aber ihre Kinder haben eigene Wege eingeschlagen. Macht daraus keinen Automatismus, bitte nicht. Wenn unsere Kinder glaubenstüchtig werden, lebenstüchtig und glaubenstüchtig, wollen wir das niemals, das Wasser der Ehre Gottes auf unsere Mühle leiten und sagen, ja, weil wir so hingegeben gelebt haben, bloß nicht. Trotz uns und unserer vielen Fehler, trotz uns, war die Gnade Gottes so groß und hat sie zu sich gezogen. Und das Beste, was ein Vater überhaupt für seine Kinder tun kann, ist, müssten wir eigentlich wissen, nach den letzten Tagen, ihre Mutter zu lieben. Ihre Mutter, die Ehefrau zu lieben. Wenn das Kinder sehen, das Bild kennen wir schon, ja, die zwei haben mir gefallen. Wenn das Kinder sehen, der Papa hat die Mama wirklich lieb, er liebt sie. Das kriegen doch Kinder mit, wie er mit ihr umgeht, wie er mit ihr redet und so weiter. Wenn sie das sehen, geben wir ihnen mehr mit als materielle Werte, glaub mir. Was nützt das denn, wenn die in jeder Tasche ein iPod stecken haben und iPhone und wie die Dinger alle heißen, ja? Was nützt das denn? Später spucken sie euch auf den Kopf und sagen, hättet ihr mehr Zeit mit uns verbracht? Das wäre uns wichtiger gewesen als die vielen Euroscheine, die ihr uns in die Taschen gesteckt habt. Heute ist kein Muttertag, der kommt erst im Mai, das weiß ich, und der russische ist noch ein bisschen später, die sind nicht am selben Tag, aber wir reden über Familienleben und ich möchte euch eine Lebensweisheit weitergeben, die so wahr ist, dass sie fast in der Bibel stehen könnte. Und die lautet, wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut in der Familie. Das müsst ihr euch bitte merken, ihr lieben Ehemänner und auch ihr heranwachsenden Kinder. Wenn es der Mama gut geht, dann geht's allen gut. Ja, nicht die Mama verheizen in der Familie. Verheizen heißt, die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und alle bedienen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen. Und wenn irgendwas nicht stimmt, wird sie angemotzt. Das heißt Mama verheizen. Ja, nicht. Wenn es der Mama gut geht, die Mama wie eine Königin behandeln in der Familie. Da haben wir Väter eine große Aufgabe. Wie wir mit unserer Frau reden, werden ganz schnell die heranwachsenden Kinder mit ihrer Mutter reden. Ganz schnell. Die übernehmen das. Das können wir nicht verhindern. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Bitte nehmt das mit. Und noch etwas. Beziehungen in der Familie sind wichtiger als alles andere. Wir haben lange nachgedacht über die Beziehung zwischen Mann und Frau in diesen Tagen. Das war auch so vorgesehen. Aber das gilt auch in der Familie. Ihr lieben Eltern, achtet darauf, dass ihr nah am Ball seid bei euren Kindern. Lasst keines der Kinder sich so heimlich wegschleichen. Manche Kinder sind in der Familie, die essen da und schlafen und liefern ihre Wäsche ab, aber innerlich sind die ganz weit weg. Lasst sie nicht weg, bleibt nah dran. Das geschieht auch durch Kommunikation. Viel mit den Kindern reden, viel Zeit mit ihnen verbringen. Sie fragen, auch als Väter. Ich hatte jahrelang eine Gepflogenheit, einmal im Monat mit einem der Kinder alleine einen Nachmittag verbringen. Der stand im Kalender, der musste da geblockt sein im Kalender, ja, weil sonst hätten sich da andere Dinge hingeschoben. Und dann mit dem Kind etwas gemacht, alleine, wo ich wusste, das macht ihm Freude. Ja? Beziehungen sind wichtiger als alles andere. Glaubt es mir. Wir beten morgen früh wieder, wie ihr wisst, unser Gebetsvormittag am Montag. Da beten wir auch für eine Familie, die wir kennen. Gläubige Eltern, die haben 4 Kinder. Und die Beziehung zu allen 4 Kindern ist nicht in Ordnung. Zu 2 fast ganz kaputt. Und zu 2 nicht wirklich in Ordnung. Es ist schwer, das wieder heil zu kriegen. Es ist schwer. Und darum achtet auf die Beziehungen. Wenn ein Kind mit aller Gewalt an den Eltern Anstoß nimmt und eigene Wege gehen will, kannst du es auch als Vater oder Mutter nicht verhindern. Aber wir wollen alles dran setzen, dass wir am Ball bleiben bei ihnen und die Beziehung pflegen. Ganz gleich, welche Wege die Kinder gehen. Ja, wie ich schon gesagt habe. Ob sie uns folgen oder ob sie in eine andere Gemeinde gehen oder gar nirgendwo hingehen eine Zeit lang. Es sind unsere Kinder und wir lieben sie und wir bleiben mit ihnen in enger Beziehung. Ich muss noch einen letzten Gedankengang bringen, bevor ich schließe. Nämlich, natürlich ist die Familie bedroht. Wir reden über Familie heute Morgen. Und die Familie ist stark bedroht. Alle Ordnungen Gottes sind bedroht. Ehe und Familie am meisten. Es gibt konkrete Gefahren für die von Gott eingerichtete Ordnung der Familie. Und da fange ich mal ganz, ganz weit weg von hier an. Ach, ist das weit weg. Frankfurt am Main. Die Ideologie der Frankfurter Schule. Das sagt jetzt manchen gar nichts, das weiß ich, ist auch nicht schlimm. Müsst ihr euch nicht schämen, wenn ihr das noch nie gehört habt. Das ist eine pädagogische Richtung, nennt man Konfliktpädagogik oder kritische Theorie. Die Lehrer, die hier sind, oder Lehrerinnen und Erzieherinnen, Erzieher, die müssten das eigentlich irgendwann kennengelernt haben. Und die Männer, die ihr hier seht, das sind die Väter der sogenannten 68er Generation. Habermas, der lebt noch. Marcuse, Adorno, diese Namen, da müsste es irgendwo klingeln bei einigen von euch, ja. Und diese Leute, das waren Neomarxisten, Linke, die wollten unsere Gesellschaft total verändern und wussten, auf dem Weg demokratischer Wahlen wird ihnen das nie gelingen. Und da haben sie einen teuflischen Plan gehabt. Anders kann ich das nicht nennen. Die haben gesagt, wir müssen uns gezielt der Lehrerberufe annehmen, in den weiterführenden Schulen, vor allem Gymnasien. Wenn wir die Lehrer haben auf unserer Seite, die haben unsere Kinder den ganzen Tag und die werden das weitergeben an die Kinder in den staatlichen Schulen, natürlich nicht in den christlichen und auch nicht alle Lehrer. Ich habe nicht behauptet, dass alle Lehrer das angenommen haben, diese Ideologie. Aber viele Lehrer, die heute an unseren Gymnasien sind, im ganzen Bundesgebiet, ja, sind mehr oder weniger gestreift von dieser Ideologie der Frankfurter Schule. Das war jetzt sehr holzschnittartig, sehr grob. Da mache ich mich angreifbar, das weiß ich. Aber ich hoffe, ihr habt das richtig gehört. Ich wollte nur ganz grob eine Linie zeichnen. Und jetzt kommen wir wieder zurück hier in das nördliche Ruhrgebiet. Fernsehen, Internet, Computerspiele. Wir reden von Dingen, die das Familienleben beeinträchtigen können oder gar gefährden, bedrohen. Ich bin kein Fernsehstürmer, müsst ihr nicht denken, ja, dass ich dagegen bin oder sage, dass Christen keinen Fernseher haben dürfen. Aber das eine weiß ich. Für viele ist der Fernseher Zeiträuber Nummer 1, Krafträuber Nummer 1, Fruchträuber Nummer 1. Für viele Christen. Kann aber genauso der Computer sein oder irgendwas anderes, ja, das Telefon und so weiter. Es kann vieles uns Zeit, Kraft und Frucht rauben. Und ich bin schon fertig an dem Punkt, meine ich. Ich sage nur eins, wenn dir der Fernseher Not macht, wenn er dir keine Not macht, ist okay. Aber wenn er dir Not macht, wenn du das im Inneren weißt, in deinem Gewissen, habe ich einen guten Tipp für dich. Nimm ihn doch. Geh rauf in den dritten Stock deines Hauses, öffne das Fenster weit und dann übergib ihn in Gottes Hände. Nein, du kannst ihn auch besser entsorgen, ja? Mach das lieber umweltgerechter. Nur wenn er dir Not macht, habe ich gesagt. Okay, dann Internet, Computerspiele. Unser Sohn, der war mal eine Zeit lang, haben wir echt gebangt um den. Das sage ich nicht hinter seinem Rücken. Er hatte selbst bei seiner Taufe öffentlich bezeugt. So mit 14, 15, 16 so ein bisschen introvertiert, ja, und dann Ballerspiele mit seinen Freunden, LAN-Partys, Ego-Shooter, alles abmähen, was sich bewegt, ja. Oh, da fahren manche Jungs drauf ab wie Fliegen auf dem Fliegenfänger. Da haben wir gebangt um ihn. LAN-Partys die ganze Nacht durch. 8 Computer miteinander vernetzt. Zum Glück ging es noch nicht übers Internet damals, ja. Und da haben wir echt gebangt um ihn. Aber Gott war sehr gnädig. Er war auf einer Jugendfreizeit in Spanien, hörte da einen Vortrag, kam zurück und hat alles in die Tonne reingehauen. Ja, oh, da hat unser Herz gejubelt. Das waren nicht wir, das war der Herr, der ihm da freigemacht hat von Computerspiele und diese Dinge. Ihr Lieben, ich bin kein Gegner des Internets. Ich bin nicht technikfeindlich. Das wisst ihr doch inzwischen. Wir benutzen das. Wir waren eines der ersten Missionswerke in Deutschland, die eine christliche Homepage hatten bei der Konferenz für Gemeindegründung. Wir nutzen das. Aber alle, die Internetzugang haben, müssen eines wissen. Die Sünde ist nur einen Mausklick weit entfernt. Das müssen alle wissen. Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche. Das ist eine ganz große Gefahr, wie es sie noch nie gab. Und das muss man einfach sich dessen bewusst sein und um die Bewahrung des Herrn bitten. Jeder wird da schon versagt haben, aber wir wollen da als Christen einen Weg gehen, der Gott ehrt. Und das zum Guten nutzen natürlich. Alkoholmissbrauch, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Hier im Ruhrgebiet würde ich mich sehr unbeliebt machen, wenn ich sagen würde, ein Christ darf nicht ein Bier trinken. Es gibt Gemeinden, die haben eine Regel, da wird kein Alkohol getrunken. Da muss man sich daran halten. Ja, aber wenn das erlaubt ist, ein Glas Wein oder eine Flasche Bier ist in Ordnung. Ich rede hier von Alkoholmissbrauch. Ich habe gesehen, was der Alkohol anrichtet. Ich habe lange in der Großstadt gelebt. 5 Jahre in Karlsruhe, 10 Jahre in Mannheim, aber auch auf dem Land. Ja, ich habe gesehen, was das für Familien bedeuten kann, wenn einer der beiden oder sogar manchmal beide trinken. Und noch ein letztes kann ich euch nicht ersparen, aber liebe Schwestern, erst genau hinschauen, was da steht. Mütter, die zu früh wieder berufstätig werden. Ich bin nicht dagegen, dass Mädchen einen Beruf lernen und später ausüben. Überhaupt nicht. Aber wenn Kinder kommen und der Papa der Familie genug verdient, warum gehen Sie dann so früh wieder arbeiten? Ich kenne ein Beispiel aus dem Verwandtenkreis sogar. 42 Jahre alt, alle beide, da kam ihr erstes Kind. Beide Akademiker, hohe Positionen in der Firma, in derselben Firma, in der sie waren. Ich habe gedacht, jetzt wird doch wohl einer von den zwei zu Hause bleiben, bei dem Würmchen, Pustekuchen. Der Kerl hatte noch die Windeln um, war gerade 20 Monate alt, da waren sie alle beide wieder in der Firma und der Kleine den ganzen Tag im Hort. Ihr Lieben, da könnte ich platzen. Wenn ich sowas höre, das wäre früher vor 50 Jahren noch in unserer Gesellschaft geächtet worden, ja? Und geschweige denn, wenn Christen sowas machen. Ihr sagt, ja klar, wenn der Papa 3.000 Euro hat im Monat, 4.000, 5.000, dann bleibe ich auch zu Hause, sagen manche Schwestern. Ich will euch mal noch etwas zeugnishaft sagen. Wir haben in Mannheim, als unsere Kinder klein waren, mit so geringem Einkommen gelebt, dass wir mehrmals extra Bestätigungen vorlegen mussten bei Behörden. Die wollten uns nicht glauben, dass das unser Einkommen war. Die hatten da ganz andere Vorstellungen. Meint ihr nicht, wir hätten das gebrauchen können, dass meine Frau als Lehrerin gearbeitet hätte? Die hätte doppelt so viel verdient, wie ich hatte, wenn sie nur halbtags gearbeitet hätte. Und wir mussten auf manches verzichten. Wir konnten uns nicht alles leisten, was andere hatten. Aber wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren, immer nach Kärnten zu meinen Schwiegereltern, immer mit mehr Geld zurückgekommen, als wie wir hingefahren sind. Solche Schwiegereltern muss man heiraten, ja? Ihr wisst schon. Und auf jeden Fall, trotzdem, Autos zum Beispiel, die mussten immer vom Himmel runterfallen, ja, für solche Sachen, und unsere Altersvorsorge hat auch ein bisschen gelitten. Ist nicht schlimm, ist doch gar nicht schlimm. Wir haben das mit Überzeugung gemacht, nur damit ihr das gehört habt. Opfert bitte eure Kinder nicht auf dem Wohlstandsaltar. Opfert sie da nicht. Lieber auf etwas verzichten, aber die Kinder brauchen die Mama, ihr lieben Mütter, jungen Mütter, Muttis. Ich weiß, wie schwer das heute ist, an der Stelle gegen den Strom zu schwimmen. Ich weiß, was unsere Gesellschaft darüber denkt und verbreitet. Ja, ich weiß das. Aber ich bin stolz auf meine Frau an der Stelle, dass sie bereit war, diesen Weg zu gehen. So, ich schließe. Jesus Christus kann zerbrochene Herzen heilen. Das hat er bei mir getan. Er kann zerbrochene Ehen heilen. Und er kann auch zerbrochene Familien heilen. Ich habe mich mal so gefreut, ich möchte mit einem schönen, positiven Gedanken schließen. Letzte Folie. Ich habe mich mal so gefreut, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, in deiner steht das auch übrigens, dass Gott immer ganze Familien retten will. Ganze Familien. Das ist keine gesellschaftliche Erfindung, eine Familie. Das ist eine Kategorie bei Gott. Schaut, als Noah in die Arche ging, da wurde eine ganze Familie gerettet. Das wissen wir alle. Ja? Seine Frau, seine Töchter und Schwiegersöhne. Als, seine Söhne und Schwiegertöchter, so rum, ja. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, da wurden ganze israelitische Familien gerettet, nämlich deren Türpfosten und Oberschwelle mit Blut bestrichen war. Wissen wir auch. So, aufpassen. Jetzt kommt was Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wieder eine ganze Familie, nämlich die Hure Rahab mit ihren Angehörigen. Was wäre normal gewesen? Normal wäre gewesen, er rettet diese Frau. Die hatte ihr Leben riskiert. Was tut Gott? Er rettet sie mit ihrer Familie. Könnt ihr nachlesen in Josua 6. Und zwei Beispiele aus dem Neuen Testament noch. Als der Herr Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilt, da glaubte der und sein ganzes Haus. Nicht automatisch, die mussten sich alle bekehren. Aber das taten sie. Und in Philippi ähnlich. Da bekommt der Kerkermeister die Antwort, als er gefragt hatte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, das heißt du und deine Familie, Haus war damals noch weiter gefasst, auch Knechte und Mägde, wirst gerettet. Das ist keine absolute Verheißung. Das heißt nicht, wenn sich irgendwo in Dorsten ein Mensch bekehrt, im Kreis Recklinghausen, dann geht's zack, zack, zack und die ganze Familie ist beim Herrn. So geht es nicht immer. Meine Frau ist bis heute die einzige in ihrer ganzen Familie, wahrscheinlich seit Jahrhunderten die erste aus ihrer Familie, die überhaupt zum Glauben kam, soweit wir wissen. Und trotzdem, viele haben das als persönliche Verheißung von Gott bekommen und genommen und haben gesagt, ja Herr, ich glaube, dass mein Ehemann sich noch bekehren wird, meine Ehefrau noch zum Glauben kommen wird, mein verlorener Sohn und die verlorene Tochter noch umkehren werden. Und vielleicht sitzt da hier heute Morgen der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter oder wer immer. Wollen wir daran festhalten und wollen wir umkehren in die Arche und wollen wir in den Kreis des Segens zurückkommen, wenn uns das betrifft. Ich darf an der Stelle schließen, den Vortrag, und noch eine allerletzte Gelegenheit nutzen. Ich dachte, heute Morgen sind hier eine ganze Reihe Leute, die beim Eheseminar nicht waren, aber das ist ja gar nicht so, nur ganz wenige Einzelne. Wer das Eheseminar, was Donnerstag bis gestern stattgefunden hat, nochmal nachlesen möchte, da draußen liegt ein Buch, aber der Ulrich hat auch alles aufgenommen. Man kann CDs bekommen oder eine MP3-CD und kann es nachhören natürlich. Heute Morgen war das Thema Familie. Zwei Bücher dazu. Mit Werten erziehen und prägen. Endlich mal ein Buch von einem deutschsprachigen Ehepaar über Erziehung, das nicht für teures Geld übersetzt werden musste. Und ihr seht, dann kostet so ein dickes Buch mit 330 Seiten unter 10 Euro. Ja, das kann man dann machen. Dann geht das. Jürgen und Bärbel Fischer aus Berlin, manche kennen sie vielleicht, kostbares Buch. Der Großonkel wurde ja vorhin genannt. Ihr wisst, wer das war, ja, der Wolfgang Bühne. Der hat das außerordentlich positiv rezensiert in Fest und Treu, dieses Buch, zu Recht natürlich. Übrigens, hier sind 88 Themen, werden hier behandelt, 88 Themen, die mit Kindern zu tun haben. Hier Neid, Geschwisterstreit und solche Sachen gibt es bei euch nicht, aber in anderen Familien gibt es sowas. Und dann habe ich vorhin den Trip erwähnt, den TED-Trip, von dem dieser Segenskreis war, sein Bruder Paul David Tripp hat dieses Buch geschrieben, Das Traumalter oder Albtraumalter, keine Angst vor Teenagern. Als unsere Kinder in dem Alter waren, wir haben dieses Buch studiert, nicht mal gerade so gelesen, studiert. Das ist, da entscheiden sich oft Dinge in diesem Alter zwischen 13 und 19. Und wir wollten da wirklich Informationen haben. Nun sind ja auch Leute, die haben gar keine Ehe oder keine Kinder oder sind schon groß und haben gar keine Probleme und so. Die sagen, hast du nicht auch noch ein gutes Buch für uns, so was uns im geistlichen Leben weiterbringt? Oh ja, habe ich noch. Hans-Peter Reuer Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Da ist schon der Titel des Buches eine ganze Predigt. Ne? Sowas gibt es auch. Hans-Peter Reuer ist leider vor einem halben Jahr verunglückt und ist beim Herrn. Aber seine Bücher gibt es noch und dieses ist garantiert das Beste von den Büchern von Hans-Peter Reuer. Ich habe das mit großem Gewinn gelesen. Und ich kann hier nicht wegfahren, ohne euch zum Schluss noch zu sagen, wer mein persönlicher Lieblingsautor ist. Ihr müsst mir aber verzeihen, dass der nicht aus der Brüderbewegung kommt. Ja? Es gibt auch außerhalb der Brüderbewegung noch Leute, die von Gott sehr reich beschenkt wurden. Und das war zum Beispiel Fritz Binde. Sagt euch nichts. Ein ehemaliger Atheist, Sozialist, Anarchist und Nietzsche-Anhänger. Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht mehr. Der Mann kam zum Glauben und wurde Evangelist. Und hat mit Jakob Vetter in Deutschland die Zeltmissionsarbeit begonnen. Ja, die beiden sind die Väter der Zeltmissionsarbeit in Deutschland gewesen. Hier Fritz Binde. Und seine erste Stelle kam er in meine Heimat. Und meine Großeltern sind zu Fuß dahin gelaufen, um seine Bibelstunden zu hören. Und haben sich 1905 bekehrt bei Fritz Binde. Und dann kam großer Segen in meine Familie. Wir reden heute über Familie. Meine Großeltern hatten 7 Kinder. Alle 7 kamen zum Glauben. Alle 7 haben einen gläubigen Ehepartner gewählt, darunter mein Vater, meine Mutter. Ja, und ich wäre menschlich gesprochen nicht hier, wenn Gott diesen Mann nicht gebraucht hätte. Jetzt habe ich ganz vergessen, was zu dem Buch zu sagen. Das heißt, vom Geheimnis des Glaubens. Und ich kenne bis jetzt kein Buch, durch das ich mehr Segen empfangen habe. Ich rede von menschengeschriebenen Büchern. Nicht die Bibel, die ist in einer anderen Liga. Aber durch dieses Buch habe ich ganz, ganz, ganz großen Segen erfahren. Es geht sehr tief, ist keine gute Nachtlektüre, kann man nicht abends so vorm Einschlafen kurz noch was lesen. Das wird nicht funktionieren. Ja? Es geht sehr, sehr tief und ich bin dankbar, dass es dieses Buch gibt. Der Großonkel und ich, wir waren lange auf der Suche nach den Rechten nach diesem Buch. Die waren weg. Der Rechteinhaber war gestorben, kein Mensch wusste, wer hat jetzt die Rechte. Aber jetzt ist es wieder nachgedruckt, schon die 2. Auflage. Vielleicht wollt ihr auch in so ein Buch mal reinschauen. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung hierher zu euch nach Dorsten-Wulfen. Ich war zum ersten Mal hier. Da geht der Einladende immer ein Risiko ein. Ja, wer kommt da und wird das irgendwie gut gehen? Ich hoffe, es ist irgendwie gut gegangen. Und ich möchte mich bedanken bei meinen Gastgebern. Bei Familie Loh, die mich gut versorgt haben. Und übrigens auch gestern, glaube ich, hat gar niemand den Schwestern gedankt. Bis jetzt, du wolltest das gleich noch machen natürlich. Aber ich greife dir jetzt vor für die super Versorgung, die wir da gestern erlebt haben, den ganzen Tag. Gell? Das war doch gewaltig. Oder ist es bei euch ganz normal? Naja, dann auch gut. Trotzdem ganz herzlichen Dank. Wenn ihr noch etwas braucht von diesen Sachen, niemand muss etwas kaufen. Einige haben es doch getan schon, aber wenn ihr etwas braucht, denkt daran, man muss immer gute Bücher zu Hause haben. Muttertag steht vor der Tür und Weihnachten ist nicht mehr weit. Ja? Man muss sich immer rechtzeitig eindecken mit diesen guten Sachen.